Gnade sei, Friede, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für unseren heutigen ersten Weihnachtsfeiertag hören wir miteinander auf 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 3. 1. Johannes 3, 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkennt. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er ist. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Unser heutiges Thema ist der Sinn des Lebens. Wilhelm Busch wurde 1936 von Studenten nach Münster eingeladen, um mit ihnen über dieses Thema zu reden. Was ist der Sinn des Lebens? Damals hat die Menschen diese Frage noch interessiert. Ich befürchte, dass heute viele Menschen sehr gedankenlos an dieser Frage vorbei leben, ohne sie sich auch nur ansatzweise zu stellen. Damals, 1936, war das noch Thema. Was ist der Sinn des Lebens? Die Studenten wollten allerdings keinen Vortrag über dieses Thema hören. Sie wollten mit Wilhelm Busch darüber diskutieren. Also die Diskussionskultur war damals auch schon kräftig im Gange. Das ist kein Bild von dieser Situation, aber so ähnlich aus einer anderen Situation. Wir sehen Wilhelm Busch links stehen, um ihn herum sitzend junge Männer. So ähnlich dürfte die Situation auch in dieser Diskussionsrunde gewesen sein. Und da das Ganze 1936, also im Hitlerreich, stattfand, stand natürlich sofort einer auf und eröffnete die Diskussionsrunde mit der Erklärung, ich bin für mein Volk da. Das ist wie Blatt und Baum. Das Blatt bedeutet nichts, der Baum ist alles. Ich bin für mein Volk da. Typisch sozialistischer Gedanke, es wird ja heute leider oft vergessen, dass der Nationalsozialismus Sozialismus war. Ja? Der Einzelne zählt nichts, nur das Ganze zählt. Schön antwortet ihm Wilhelm Busch und fragt zurück, und wozu ist der Baum da? Wozu ist das Volk da? Da wusste der Student allerdings auch nicht weiter. Wilhelm Busch machte ihn aufmerksam, mit seiner vermeintlichen Antwort war die Frage ja nicht beantwortet. Sie war nur weitergeschoben. Vom Blatt auf den Baum. Erklärt war nichts. Ein anderer junger Mann ergreift das Wort, ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Einerseits müssen wir sagen, es wäre schön, es wären heute mehr auf der Welt, um ihre Pflicht zu tun. Wir haben uns gerade vorher noch unterhalten. Viele junge Menschen wissen leider nicht mehr, was Pflicht zu tun heißt. Mensch, sagt aber auch da Wilhelm Busch, das ist doch gerade der Witz. Was ist denn meine Pflicht? Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen Gottes Wort zu sagen. Mathilde Ludendorff, das war damals eine Schriftstellerin im Dritten Reich, die stellte das Volkstum an die Stelle Gottes und sagt, Wilhelm Busch, Mathilde Ludendorff hält es für ihre Pflicht, Gott zu leugnen und das Volkstum zu ersetzen. Was ist nun meine Pflicht? Der eine sagt das, der andere jenes. Wer kann mir das sagen? Was ist Pflicht? Da sitzt man doch wieder fest. Pflicht ist eben keine absolute Größe. Was Pflicht ist, was jemand als Pflicht ansieht, hängt völlig von der jeweiligen Weltanschauung ab. Muslime halten es für ihre Pflicht, Christen den Hals aufzuschlitzen. So unterschiedlich kann es Pflichtverständnis sein. Da wurden die jungen Herren schon nachdenklicher. Dann stand einer auf und erklärte stolz, ich stamme aus einem alten Adelsgeschlecht. Meine Vorfahren kann ich 16 Generationen zurückverfolgen, eine große Ahnenreihe. Ist das nicht Lebensinhalt und Lebensaufgabe, diese Ahnenreihe gebührend fortzusetzen? Wilhelm Busch war gar nicht beeindruckt, sondern antwortet ganz trocken, Mann, Wenn man nicht weiß, wozu die 16 Generationen gelebt haben, dann lohnt es sich doch auch nicht, noch eine 17. dazu zuzusetzen. Schlussendlich erklärt ein Student, ich will Arzt werden. Und wenn ich Menschenleben retten kann, ist das nicht ein schöner Lebensinhalt. Ich vermute, dass ihm spontan auch vielleicht von uns in ihren Herzen viele zustimmen würden und denken, der hat recht. Ein Menschenleben retten, was kann es Wichtigeres geben? Aber, liebe Geschwister, auch das ist nur eine Scheinantwort. Auch diese Antwort greift zu kurz. Warum? Erstens, Ärzte retten kein Menschenleben. Wenn wir genau darüber nachdenken, noch nie hat ein Arzt auch nur ein einziges Menschenleben gerettet. Auch wenn wir so formulieren, es ist falsch. Ärzte können Menschenleben allenfalls um ein paar Jahre verlängern. Wir sagen dazu retten, hat er aber nicht. Hat es nicht gerettet, hat es verlängert. Retten kann ein Arzt Menschenleben nicht. Und zweitens, wenn ich nicht weiß, welchen Sinn das menschliche Leben überhaupt hat, welchen Sinn hat es dann, ein solches Leben zu verlängern? Ergibt sich der Sinn eines an sich sinnlosen Lebens dadurch, dass ich dieses sinnlose Leben verlängere? Selbstverständlich nicht. Auch hier ist die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht beantwortet, sondern nur wieder auf dem Verschiebebahnhof ein Gleis weiter geschoben. Das ist das Problem eines von Gott losgelösten Humanismus. Er kann die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht beantworten. Er redet zwar viel von der Einzigartigkeit des Menschen und dem einzigartigen Wert des Menschen und der Menschenwürde. Er erkennt vom Grundsatz oder baut zumindest auf dieser Erkenntnis auf, von der Einzigartigkeit des Menschen innerhalb der Schöpfung und hat damit seine Wurzeln im christlichen Glauben, im Wort Gottes. Das ist nur leider den meisten Humanisten wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass sie mit ihrer humanistischen Weltanschauung in der Schrift gründen. Aber er hat dabei längst vergessen, dieser Humanismus, alles, was wir heute an Rede von Menschenwürde und Menschenrechten kennen, gründet einzig in der Bibel. Wenn sich der Humanismus von Gott und seinem Wort löst, was er leider getan hat, dann hat er in diesem Moment auch schon sein Ende eingeläutet. Er lebt von diesem Moment an von der Reserve. Von der Reserve, die eine biblische Prägung über Jahrzehnte und Jahrhunderte in unserem Volk hinterlassen hat. Das ist zunächst mal eine starke Reserve. Deshalb war da auch nicht sofort der Saft weg. Deshalb fällt so wenigen auf, dass man von der Reserve lebt. Wir merken es heute. Denn allmählich ist diese Reserve aufgebraucht und dann geht dem Humanismus die Puste aus. Das sehen wir heute. Es werden zwar wie eh und je massenhaft gewaltige Reden über Menschenrechte und Menschenwürde geschwungen. Gleichzeitig aber werden diese Menschenrechte immer brutaler mit Füßen getreten, fangen wir bei der Abtreibung an, gehen über Euthanasie und alles mögliche andere hinweg bis zur voranschreitenden Abschaffung der Meinungsfreiheit, die eines der zentralen Menschenrechte überhaupt ist. Und wenn wir uns fragen, wie es mit der Meinungsfreiheit in Deutschland 2017 aussieht, dann wissen wir, wie düster die Lage ist. Und was Menschenrechte heute in der Praxis noch wert sind. Wenn die Verankerung im christlichen Glauben fehlt, dann wird der ganze Humanismus zu einer einzigen hohlen Phrase. Vor 18 Jahren, kurz vor unserem ersten Weihnachtsfest in Neuwied, hatte die dortige Zeitung eine Umfrage unter Geisteswissenschaftlern veröffentlicht und sie hat die Frage gestellt, hat das Christentum noch Zukunft? Hat das Christentum noch Zukunft? Unter anderem, wir sehen hier auf dem linken Bild, wurde auch der Politologieprofessor und Philosoph Iring Fetscher gefragt. Er war Mitglied der Grundwertekommission der SPD und hat die Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt beraten. Interessant, was dieser Mensch sagte. Auf die Frage, hat das Christentum noch Zukunft, seine Antwort: Die einst so hochmütig auf die Religion herabsehenden Wissenschaften erkennen, Je weiter ihre Forschungen vordringen, umso mehr, dass sie weder auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage unseres Gottesdienstes, unserer Predigt, noch auf die Frage, was sollen wir tun, eine Antwort zu geben vermögen. Wenn es um den Sinn des Lebens, um das Entscheidende des menschlichen Lebens geht, Fehlanzeige, greift die Wissenschaft ins Nichts. Und deshalb, liebe Geschwister, ob das Christentum noch Zukunft hat, da sieht's düster aus, das weiß ich nicht, aber der Glaube an Jesus Christus, der hat ganz gewiss Zukunft. Ja, dem gehört die Zukunft. Und damit sind wir beim Wort Gottes für den heutigen Festtag. Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben. Und jetzt kommt's, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wozu sind wir da? Dass wir Gottes Kinder sein sollen. Und diese Antwort, liebe Geschwister und liebe Gäste, das ist nicht irgendeine Antwort, das ist die Antwort. Denn diese Antwort hat ja nicht irgendeiner gegeben, der lange gerätselt hat, irgendein Philosoph und geraten über die großen Fragen des Menschseins und auf einmal schreit, ich hab's. Diese Antwort hat der gegeben, der uns geschaffen hat, von dem wir unser Leben haben. Und wenn einer weiß, wozu wir da sind, dann doch wohl der, der uns ins Dasein gerufen hat. Und der sagt, ich habe euch geschaffen, damit ihr meine Kinder seid, damit ihr mit mir lebt, heute und in Ewigkeit. Das ist unsere Zweckbestimmung. Dass Gott Mensch geworden ist, das hat den einen gewaltigen Sinn, Weihnachten, was wir gerade feiern. Und deshalb ist es ein Weihnachtstext, was wir miteinander bedenken. Weihnachten hat den einen gewaltigen Sinn, Gott ist zu uns auf die Erde gekommen, um jeden von uns ganz persönlich hier in der Eichenauer Kirche in Riedlingen, sonst irgendwo in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt, um jeden von uns ganz persönlich einzuladen und hineinzuholen in die Gemeinschaft mit ihm. Dass wir den Sinn unseres Lebens erkennen, dazu ist Weihnachten da. Dass wir das Ziel unseres Lebens und die Bestimmung unseres Lebens erreichen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und dann kommt ein ganz gewaltiges Wörtchen, Vers 1, gleich der zweite Satz. Und wir sind es. Und wir sind es. Paulus redet zu Christen, zu Kindern Gottes, ja. Und denen sagt er, ihr seid's, wir sind's tatsächlich. Und ich weise ja immer wieder darauf hin, und da sagt, da knüpft er Vers 3 an. Das ist die Gewissheit christlicher Hoffnung, von der Vers 3 redet. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat. Und da weise ich immer wieder darauf hin, das biblische Verständnis von Hoffnung hat überhaupt nichts mit unserem umgangssprachlichen Verständnis und Reden von Hoffnung zu tun. Ich tue es gelegentlich, aber es muss auch mal wieder ganz breit dargelegt sein. Es ist so wahnsinnig wichtig, wenn wir umgangssprachlich etwas hoffen. Und immer wenn wir in der Bibel Hoffnung lesen, dann überfällt uns unser umgangssprachliches Verständnis und blockiert uns den Zugang zum wahren Verstehen. Wenn wir umgangssprachlich von Hoffen reden, dann wünschen wir uns, dass es so eintreten möge, Konjunktiv. Aber wir wissen es eben nicht. Es kann auch ganz anders kommen. Das ist menschlich umgangssprachliche Hoffnung. Wenn die Bibel dagegen von Hoffnung spricht, dann spricht sie von etwas, das ganz bestimmt 150%ig kommen wird. Es liegt nur noch in der Zukunft, deshalb ist es Hoffnung. Aber da ist nichts Ungewisses, dass wir das erreichen, was da für uns in der Zukunft liegt. Das ist uns von Gott zugesagt. Und das ist für uns ganz wichtig, wenn ich gerade noch mal die Verse lese. Vers 2 und 3, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Wir sehen, es geht um die Zukunft, es geht um die Hoffnung. Aber es ist eine gewisse Hoffnung. Und deshalb ist das Reden von der Bibel, das biblische Reden von der Hoffnung, von einer absoluten Gewissheit erfüllt. Unsere Hoffnung wird Wirklichkeit. Sie ist in Jesus schon Wirklichkeit, nur dass man sie eben noch nicht sieht. Die genaueste Erklärung zum Stichwort Hoffnung und überhaupt auch zum Stichwort Glauben, weiß jemand, wo wir die finden? Hebräer 11, Vers 1. Ich gebe den Vers in eigener Übersetzung wieder, weil er in keiner Übersetzung, die mir vorliegt, leider so wiedergegeben ist, wie er tatsächlich dasteht. Und das ist jammerschade, weil Hebräer 11, Vers 1 ist die absolut wichtige Definition von Hoffnung und von Glauben. Wir lesen Hebräer 11, 1, es ist aber der Glaube, das Hoffen auf das Wirkliche. Es ist ganz wichtig bei Definitionen, insbesondere Juristen wissen das, da geht es um jedes Wort. Und auch beim Bibellesen geht es um jedes Wort. Bei Definitionen kommt es auf den exakten Wortlaut an. Und hier haben wir Definition, was Glauben und was Hoffen ist. Es ist der Glaube, das Hoffen auf das Wirkliche. Elberfelder, ihr seht, ich habe es links eingeblendet, ist schon ganz nah dran, indem sie den Begriff mit dem Wirklichen aufgegriffen hat. Ich glaube als Einzige. Und leider liegt sie dann doch völlig daneben, weil sie formuliert, der Glaube aber ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Und das ist totaler Blödsinn. Ich frage mich manchmal, was die sich gedacht haben bei solchen Übersetzungen. Der Glaube ist definitiv nicht die Verwirklichung. Der Glaube verwirklicht und schafft doch nicht die Grundlage, auf die ihr hofft. Der Glaube gründet vielmehr auf das, was in Jesus schon längst verwirklicht ist. Und das ist genau das Wirkliche, von dem die Bibel hier wirklich redet, Hebräer 11, 1. Der griechische Begriff meint das real Existierende, das Tatsächliche im Gegensatz zum Scheinbaren. Und darauf kommt es hier an, auf die Feststellung, christlicher Glaube hängt nicht an Tagträumereien oder an Einbildungen. Christlicher Glaube gründet sich auf das Wirkliche, auf das Echte, auf das Tatsächliche. Zur Veranschaulichung greife ich da kurz nochmal zurück auf die Predigt vom 10.9. dieses Jahres unter dem Thema Abraham gräbt sich ein in der Verheißung Gottes. Ich hatte damals im zweiten Teil den Unterschied von Scheingeld und Echtgeld ausgeführt. Da sehen wir nämlich sehr deutlich den Unterschied von Scheinbarem zum Tatsächlichen, um den es hier in Hebräer 11, 1 geht. Scheingeld, und 50-Euro-Schein an dieser Stelle, tut nur so, als stelle er einen tatsächlichen Wert dar. Echt Geld dagegen, hier wahrscheinlich 50 Goldmark oder sowas ähnliches, 20, unten 20, genau, 50 hätte man schon fast nicht mehr tragen können, 20 Goldmark, die haben ihren tatsächlichen Wert in sich. Das ist der Unterschied zwischen Schein und Sein. Wenn das genauer interessiert, dann höre nochmal die damalige Predigt sorgfältig an, die enthält durchaus wertvolle Anregungen für diese Tage. Hätte nun die Elberfelder mit ihrer Wiedergabe von Hebräer 11 recht, ich blende es uns nochmal ein, der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was man hofft, dann würde unser Glaube aus dem Scheingeld, aus dem Schnipsel Papier, 20 Goldmark machen, Echtgeld. Ist natürlich völliger Unfug, leuchtet jedem von uns ein. Ja? Unser Glaube schafft doch nicht die entscheidenden christlichen Wirklichkeiten. Die hat Jesus am Kreuz für uns längst vollbracht. Das, was Jesus getan hat, das sind im Bild gesprochen die 20 Goldmark. Echter, realer Wert. Wird nicht durch unseren Glauben geschaffen, hat Jesus am Kreuz vollbracht. Unser Glaube, der ist dennoch wahnsinnig wichtig, denn unser Glaube entscheidet darüber, ob wir mit dieser Wirklichkeit verbunden sind. Im Bild gesprochen, ob die 20 Goldmark uns gehören oder ob die nur für andere da sind. Ja? Ob diese Wirklichkeit auch uns gilt, ob wir uns vom Scheingeld täuschen lassen und wie die Studenten bei Wilhelm Busch uns mit Scheinantworten abspeisen lassen und verloren gehen oder ob wir das Echtgeld, das, was Jesus am Kreuz getan hat, für uns annehmen und unsere Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Wenn die Bibel wie hier in 1. Johannes 3, Vers 3 von Hoffnung redet, dann geht es um objektive Tatsachen, die von vornherein feststehen. Und deshalb sagt auch der zweite Halbsatz, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ich habe da mal 4 verschiedene Übersetzungen untereinander gestellt. An dieser Stelle übersetzt Elberfelder erfreulich, völlig richtig und besser als Luther, Menge und Schlachter. Luther sagt ein Nicht-Zweifeln. Schlachter redet von der Überzeugung und Menge versucht, der Überzeugung noch eins draufzusetzen und redet von der festen, vom festen Überzeugtsein. Das reißt aber auch nicht raus. Damit bleibt der Nagel haarscharf neben den Kopf getroffen. Ich weiß nicht, ob es in euren Köpfen anfängt zu rattern. Worin liegt der Unterschied? Der substanziell ganz entscheidende, unscheinbare und doch ganz brutal wichtige Unterschied zwischen der gelben Formulierung, der richtigen von Elberfelder, dem Überführtsein und Luther, Schlachter und Menge auf der anderen. Der Volksmund sagt ja, der ist aber von sich überzeugt. Meistens mit einem kritischen Unterton Angeber eingebildet. Ja, das sagt uns schon, dieses Überzeugtsein und wie die Überzeugung genauso ist eine ganz subjektive Sache. Wie auch das Nichtzweifeln, das kann auch reine Einbildung sein. Ich kann von einer Sache ganz und gar und felsenfest überzeugt sein und nicht den allergeringsten Zweifel haben, und kann doch ganz und gar daneben liegen. Der Kapitän der Titanic war sicherlich felsenfest überzeugt, dass sein unsinkbares Schiff diesen lächerlichen Eisberg zu Pulverschnee zermalmen wird. Daran hat er nicht den allergeringsten Zweifel. Sonst hätte er entweder eine Vollbremsung befohlen oder eine radikale Kursänderung. In seinem Überzeugtsein hat er nur gerade draufgehalten. Das Überzeugtsein kann noch so fest und dennoch falsch sein und schnurgerade ins Verderben führen. Überführt sein ist etwas völlig anderes. Geh nochmal zurück. Überzeugt sein kommt von innen, aus meiner subjektiven Erkenntnis und Einsicht in die Dinge. Überführt sein kommt von außen, von den Fakten, die mich überführen. Die Überlebenden der Titanic, die waren nicht mehr überzeugt, die waren überführt durch die brutalen Fakten. Die wussten, das Schiff hat den Eisberg nicht zu Pulverschnee zermalmt, sondern das Schiff, das Unsinkbare, ist am Eisberg zerschellt. Das ist der Unterschied zwischen Überzeugtsein und Überführtsein. Das eine war die Einbildung eines Kapitäns und das andere war das Gegründetsein auf brutale Fakten. Die Überzeugung des Kapitäns ändert nichts an der Wirklichkeit des Eisbergs. Unser Glaube ändert an den christlichen Tatsachen, die in Jesus am Kreuz geschaffen sind, gar nichts. Er entscheidet allerdings darüber, wie wir mit diesen Tatsachen umgehen. Ob wir auf Kollisionskurs mit ihnen gehen, uns über sie hinwegsetzen, meinen, wir könnten diese Fakten ignorieren, oder ob wir sie positiv in unsere Lebensplanung mit einbeziehen, ja, sie zur Grundlage unserer Lebensplanung überhaupt machen. Hätte der Kapitän der Titanic, wäre er nicht auf Kollisionskurs gegangen aufgrund seiner Überzeugung, sondern hätte die Tatsache des Eisbergs in seine Lebensplanung einbezogen, dann hätte er nämlich eine Kursänderung befohlen und Tausende wären gerettet gewesen. Unser Glaube verankert unser Leben in der unsichtbaren Welt Gottes als einer felsenfesten Gewissheit. Und Paulus schreibt 2. Korinther 4, 18, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist nun eben das Wesen des Glaubens. Und es fällt uns deshalb so schwer, und liebe Geschwister, da geht's mir auch nicht anders als euch, uns fällt's halt viel leichter, uns ans Sichtbare zu hängen, als ans Unsichtbare. Aber deshalb ist es so wichtig. Das war schon im Stall von Bethlehem so. Wer auf das Sichtbare schaut, der sieht nur ein Kind, wie zigtausend andere auch, der lässt sich täuschen. Bei wem der Heilige Geist aber die unsichtbare Welt Gottes im Herzen verankert hat, der sieht den Immanuel in der Krippe, den Gott mit uns, den Heiland und Retter der Welt. Wer sieht jetzt das Wirkliche? Derjenige, der ein Kind sieht, wie zigtausend andere auch, oder derjenige, der den Immanuel sieht? Die Antwort ist klar. Fritz Laubach schrieb in der Wuppertaler Studienbibel zu Hebräer 11, im Glauben wird uns tatsächlich eine ganz neue Welt erschlossen. Wir erhalten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Im Glauben wird uns tatsächlich eine ganz neue Welt erschlossen. Wir erhalten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Was Fritz Laubach damit gemeint hat, können wir an zwei Begebenheiten aus dem Alten Testament veranschaulichen. Einerseits die Hagar, die hatten wir vor etlichen Sonntagen irgendwann mal. Die lebte im ständigen Streit und im Machtkampf mit ihrer Herrin Sarah. Sie brachte auf diese Weise Unfrieden ins Haus des Abraham und eines Tages blieb dem nichts anderes übrig, als sie mit ihrem Sohn Ismael wegzuschicken. Und so irren die beiden Mutter und Sohn durch die Wüste, das Wasser ist bald aufgebraucht, das Abraham ihr mitgegeben hat. Und in ihrer ausweglosen Lage greift Gott ein. Und jetzt kommt an dieser Stelle der entscheidende Punkt. Und wir lesen dort, und Gott öffnete ihre Augen. Und sie sah einen Wasserbrunnen, da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Was ist der entscheidende Punkt? Gott öffnete ihre Augen. Auf einmal sieht sie, was ihr bisher verborgen war. Der Wasserbrunnen war vorher schon da, aber aus irgendwelchen Gründen hat sie ihn nicht gesehen. Noch ein schöneres Beispiel, das haben wir als Lesung gehört. Das ist einer meiner Lieblingsabschnitte der Bibel. Ich finde, das ist einer der schönsten, der gewaltigsten, der ermutigendsten Berichte der Bibel überhaupt. Syrische Heere haben Dothan eingeschlossen und wollen den Mann Gottes, den Propheten Elisa, gefangen nehmen und verschleppen. Wir haben es gehört, weil der eben durch Gottes Geist dem jüdischen König permanent sagen konnte oder dem israelischen, was gerade sein Feind, der König von Aram, plante. So hatte ein gewaltiges Heer mit Streitrossen und Kriegswagen die ganze Stadt umlagert, dem Diener Elisas schlottern die Knie vor Angst und Schrecken. Klar, würde uns nicht anders gehen, wiehernde Kriegsrosse, klirrende Streitwagen und Waffen. Was tut Elisa? Er betet und sagt, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Liebe Geschwister, ich sage manchmal, wenn wir eins vom Gottesdienst mit nach Hause nehmen, heute würde ich sagen, wenn wir eines mit nach Hause nehmen, diese Bitte, dass wir immer wieder den Herrn bitten, Herr, öffne meine Augen, dass ich sehe. Nicht das, was vor meinen Augen ist, sondern dass ich deine Wirklichkeit sehe. Die ganz andere Welt, deine Dimension. Die unsichtbare Welt um mich her, dass ich es mindestens im Glauben immer wieder vor Augen habe. Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, fällt euch auf, wie oft da die Rede vom Sehen ist, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und habt's noch im Ohr, der Elisa sagt ihm, es sind viel mehr auf unserer Seite als auf der anderen. Auf einmal sah der Diener des Elisa die gewaltigen himmlischen Heerscharen, die an Zahl und Kraft ein Vielfaches dessen waren von den Feinden. Wir sehen wieder, worauf es in unserem Zusammenhang ankommt. Diese himmlischen Heerscharen waren längst da. Der Glaube des Elisa hat die nicht herbeigerufen, die waren da, um Elisa zu beschützen. Aber sie waren nicht zu sehen. Elisa glaubte. Der Glaube ist ein Überführtsein von Tatsachen, die man aber nicht sieht, wie diese himmlischen Heere. Aber da sind sie trotzdem. Und deshalb, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen, deine Wirklichkeit, in der wir leben, die uns umgibt. Inwieweit man sie eben nicht sieht, sind sie Hoffnung. aber Hoffnung auf eine absolut zuverlässige Wirklichkeit. Aber eines Tages, und da geht unser Text weiter, soll diese unsichtbare Wirklichkeit sichtbar werden. Dann kommen wir vom Glauben zum Schauen. Das sagt Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Jetzt schon sind wir Gottes Kinder. Aber das ist noch nicht das letzte, das größte, das herrlichste Geheimnis, das ins Licht gebracht wird. Was soll es noch geben, noch Größeres als Kind Gottes zu sein? Ja, es gibt eine gewaltige Steigerung, wir werden ihm gleich sein. Gott prägt sein Bild, sein Wesen durch seinen Heiligen Geist in uns. Der Schöpfungswille Gottes, der Sinn unseres Lebens kommt darin zur Vollendung, dass wir dieses Ziel erreichen. Wir werden ihm gleich sein. Das heißt nicht, dass wir Götter würden. Der schöpfungsgemäße Unterschied bleibt bestehen. Das griechische Wort an dieser Stelle spricht von keiner wesensmäßigen Identität wie zwischen dem Vater und dem Sohn Jesus Christus, sondern einer Ähnlichkeit, einer Entsprechung. Gott ist der Ewige, der Schöpfer und wir sind Geschöpfe. Aber unser Menschsein wird mit der ganzen Herrlichkeit Gottes erfüllt und für uns in einer völlig unvorstellbaren Weise umgestaltet werden. Ich musste an eine alte Unternehmervilla denken, die in einem Teilort von Neuwied stand. Wir sind damals, als wir in Neuwied waren, oft an dieser Villa vorbeigefahren. Und sie hat mir immer leid getan, wie sie da in ihrer vergangenen Pracht vor sich hingammelte. Ich war nie drin, aber sie soll innen eine wunderschöne geschnitzte Holztreppe gehabt haben. Längst, ihr seht es auf dem Bild, war sie total runtergekommen und verfallen. Das Dach war schon seit Jahren undicht. Was das für ein Haus bedeutet, könnt ihr euch vorstellen. Da war eigentlich nichts mehr zu retten. Und so, liebe Geschwister, sieht unser Leben in Gottes Augen aus. Ein Haufen Schrott, morsches Gebälk, Holzwurm, wohin das Auge reicht. So nimmt er uns an. So nimmt er uns an. Und liebe Geschwister, manche haben Scheu, zu Jesus zu kommen, weil sie sagen, Herr, mit so einem Haufen Schrott kannst du nichts anfangen. Ganz falsch. Wer sieht, dass sein Leben so ein Haufen Schrott ist, der soll umso ermutigter sein, zu Jesus zu kommen. Genau so nimmt er uns an. Aber so will er uns nicht lassen. Das ist das Großartige. So nimmt er uns an, aber so will er uns nicht lassen. Stellt euch vor, eines Tages kauft einer diesen Trümmerhaufen. Eigentlich wäre es ja billiger, jetzt alles abzureißen und was ganz Neues hinzustellen. So hat man es leider mit dieser wunderschönen Villa in Neuwied gemacht. Ihr seht einen Bagger und der hat das Ding tatsächlich niedergemacht. Aber jetzt stellen wir uns im Bild vor, es kommt nicht der Abrissbagger, sondern der Käufer hat einen Narren an diesem alten Ding, an diesem Schrotthaufen gefressen und sagt, da hat mal einer mit viel Liebe was geschaffen. Das ist zwar vergammelt, aber das soll nicht auf ewig verloren gehen. Ich habe genug Geld, ich kann mir's leisten. Ich will diese Bruchbude wieder zu ihrem alten Glanz bringen, zu dem, was sie mal war, zu dem, wozu sie berufen ist. Und liebe Geschwister, genau so sieht Gott das mit unserem Leben. Eigentlich ist's nur wert, abgerissen und in die Hölle geworfen zu werden. Aber er hat uns doch mit Liebe geschaffen. Er hat eine Menge in uns reingesteckt. Er hat uns für einen teuren Preis gekauft mit dem Blut seines Sohnes. Jetzt ist natürlich nicht genug, dass diese jämmerlichen Bruchbuden ihm gehören. Er hat was mit ihnen vor. Er will sie wieder aufbauen. Er will sie zu der ganzen Herrlichkeit bringen, zu der er sie geschaffen hat. Und dann rücken die göttlichen Bautrupps aus und alles, was an Substanz morsch und marode geworden ist, kommt weg. Von Grund auf wird das Objekt saniert und kommen Marmorböden rein, herrliche französische Wandteppiche werden aufgehängt, gewaltige Kronleuchter an die Decke geschraubt und in die Bäder kommen goldene Wasserhähne. Alles nur vom Feinsten. Klar, das Objekt soll ja seinem Besitzer entsprechen. Es muss ja zu ihm passen. Verstehen wir, liebe Geschwister, wir werden ihm gleich sein. In unserer Menschlichkeit. Aus einer Villa wird nie ein Auto oder ein Flugzeug oder irgendwas. Aus einem Mensch wird immer ein Mensch sein. Aber ein Mensch mit göttlicher Herrlichkeit, mit göttlichem Glanz erfüllt. Nicht mehr irgendeine menschliche Bauruine, sondern ein menschlicher Tempel Gottes. Sogar unsere Leiber werden dann Herrlichkeitsleiber sein. Unvorstellbar. Was für eine Berufung, was für ein Sinn unseres Lebens. Das war die Frage, was ist der Sinn unseres Lebens? Ein Meisterwerk Gottes zu sein. Und in Jesus Christus, wenn wir ihn angenommen haben, sind wir es schon. Und wer sich noch im Stadium der Bauruine befindet, der möge den Herrn annehmen, dass er aus ihm auch ein derartiges Prachtwerk macht. Amen.